Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Seit 5 langen Jahren ist dies der erste Tag ohne Bomben, ohne Kämpfe zwischen dem syrischen Regime und den Rebellengruppen. Seit 5 Jahren ist dies der erste Tag, an dem sich Menschen wieder unbeschwert in Parkanlagen trauen und Kinder ausgiebig Fußball spielen. Eine unwirkliche Normalität leben die Syrer doch inmitten eines fast flächendeckend zerstörten Landes, in dem kaum noch ein Stein auf dem anderen steht. Die Feuerpause hat in den ersten 24 Stunden weitgehend gehalten. Es gab zwar vereinzelte kleine Gefechte, aber dennoch war es heute das Beste, was den Syrern seit Beginn des Krieges passierte, so formulierte es der UN-Sondergesandte für Syrien. Über Tag 1 der Waffenruhe berichten aus den Städten Aleppo und Damaskus Volker Schwenk und Thomas Aders.
Bilder, wie wir sie lange nicht mehr gesehen haben, um genau zu sein, seit Jahren nicht mehr. Kühl und sonnig das Wetter, zufrieden die Menschen. Von Ausgelassenheit jedoch keine Spur, kaum jemand auf den vollen Straßen, der nicht einen Verwandten oder Freund verloren hätte, kaum jemand, der glaubt, dass nach der Waffenruhe nun der Frieden käme. Die islamistischen Terroristen wollen keinen Frieden, sie werden die Waffenruhe verletzen, denn das, was sie im Kopf haben, ist Töten und Zerstören. Wir hoffen inständig, dass Syrien wieder so wird, wie es einmal war, dass die Menschen sich respektieren, ihr Land lieben und das Blutvergießen beenden. Bis kurz vor der Waffenruhe hatten syrische Armee und russische Luftwaffe landesweit ihre Gegner massiv unter Feuer genommen. Rebellen und islamistische Milizen, letzte Geländegewinne des Regimes vor der Feuerpause. Wie hier in der ehemaligen Rebellenhochburg Homs sieht es fast überall in Syrien aus. So optimistisch man auch sein mag, man kann sich fast nicht vorstellen, dass die Städte jemals wieder in altem Glanz erstrahlen können. Doch die Syrer sind bekannt dafür, Überlebenskünstler zu sein, ihr Land zu lieben und gute Handwerker zu haben. Man muss nicht lange nach solchen Szenen suchen. Wo immer die Kämpfe aufgehört haben, beginnt es augenblicklich zu wuseln. Schweißer, Baggerfahrer, Fliesenleger und Maurer. Aufbauarbeiten in einem fast vollkommen zerstörten Land. Diese Männer in der historischen Altstadt auf Seiten des Regimes wollen nicht mehr warten, bis der große Frieden kommt. Sie nutzen jede Nische, um einfach anzufangen. Während der Krise war es sehr schwer, Arbeit zu finden und durchzuhalten. Aber jetzt merken wir, wie wir wieder stärker werden. Wir fühlen uns deutlich besser. Syrer sind Syrer, hier wird nicht gefuscht. Der Vorarbeiter ist angewiesen worden, nur originale Baumaterialien zu verwenden. Wir arbeiten in enger Kooperation mit der Antikenbehörde von Aleppo zusammen. Wir haben die uralten Originalbaupläne als Vorlage. Daran halten wir uns, nicht an das, was der Hausbesitzer gerne hätte. Wir erlauben es nicht, einen einzigen Stein auszutauschen. Zurück in Damaskus am Tag 1 der Waffenruhe. Auch wenn die Menschen in Syrien nicht überschwänglich sind, sie nutzen jede Chance, wenigstens einen Tag in Frieden zu verbringen.
Aleppo. Hier herrscht die Opposition. Um Mohammed verkauft Schokoriegel neben einem Trümmerhaufen, in den die Bomben des Assad-Regimes dieses Viertel verwandelt haben. Der Belagerungsring der syrischen Armee wird immer enger, aber noch gibt's ein bisschen Nachschub aus der Türkei. Ich hoffe sehr, dass diese Feuerpause hält, sagt sie. Normalerweise kommen die Flugzeuge von da hinten. Ich will nur, dass dieses Sterben ein Ende hat, dass es wieder aufwärts geht. Doch die Skepsis ist groß. Oppositionsgruppen in Aleppo kämpfen Seite an Seite mit der Nusra-Front. Doch die gilt als Terrorgruppe, ist von der Waffenruhe ausgenommen und darf weiter bombardiert werden. Moderate Rebellen fürchten, dass sie bald Bomben treffen, die offiziell al-Nusra gelten. Assad suche doch nur einen Vorwand, weiter anzugreifen, sagen sie, wie er es in Dareya tun will, wo das Regime behauptet, da gibt's al-Nusra. Da gibt's aber nur freie syrische Armee und eine zivile Selbstverwaltung, sagt er. Da gibt es keine Terrorgruppen. Am Ende wird die Feuerpause daran scheitern. Aber heute fielen keine Bomben in Aleppo. Heute gab's am Himmel über Aleppo weder Kampfjets noch Helikopter. Wenigstens heute.
Ja, und an diesem Tag, auf den die ganze Welt schon lange gewartet hat, ist Thomas Aders für uns in Damaskus. Thomas, wie erleben Sie dort die Feuerpause seit gestern Nacht? Die Menschen, die wir gerade gehört haben in Ihrem Film, die klangen doch erstaunlich hoffnungsfroh.
Das stimmt. Und vor allem war es ein sehr spannender Abend gestern. Unser Team hat das Ganze verfolgt vom Balkon aus. Also seit dem Sonnenuntergang ging es richtig los mit den Bombardements, mit Artillerie, aus Kampfjets. Also alle paar Minuten massive Einschläge überall in verschiedenen Stadtvierteln. Dann um 23.59 Uhr, ich kann das so genau sagen, weil ich auf die Uhr geschaut habe, eine massive Detonation. Und dann tatsächlich um 0 Uhr Ruhe. Für mich war das ein sehr bewegender Augenblick. Ich reise jetzt seit 4 Jahren in dieses Land, zum ersten Mal eine Waffenruhe. Und die Menschen haben das auch sofort gespürt. Die Straßen, das haben Sie ja gerade schon in dem Bericht ein wenig gesehen, sie sind auf die Straßen geströmt, sie haben die Sonne genossen, sie wollen ihren Alltag einfach zurückerobern.
Es bleibt ja bei dieser vereinbarten Waffenruhe das Problem, dass islamistische Terrorgruppen weiter bekämpft werden dürfen. Die kämpfen aber auch an der Seite der Rebellen, die die Feuerpause unterzeichnet haben. Wie groß kann so überhaupt die Hoffnung sein, dass diese Waffenruhe hält?
Nun, es gibt ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie problematisch die gesamte Situation ist. Das ist der Vorort von Damaskus namens Dareya. Das Regime behauptet, dass dort praktisch ausschließlich Kämpfer der Al-Nusra-Front sind oder des sogenannten Islamischen Staates, während die Rebellen eben behaupten, sie sind alleine vor Ort. Und das ist ja genau die entscheidende Frage. Wer definiert, wer jetzt nun Recht hat? Die beiden Großmächte, die Waffenruhe nun sozusagen befürwortet haben und durchgesetzt haben, die USA und Russland, sie haben kaum Beobachter selbst vor Ort, genauso wenig wie die Vereinten Nationen zum Beispiel. Und das ist genau das Problem für die Zukunft, nicht nur für Dareya, sondern für vergleichbare Orte in ganz Syrien. Wer definiert, ob es sich um Rebellen handelt oder um Islamisten, die ja nach dem Waffenruhegesetz angegriffen werden dürfen? Also ich glaube, unterm Strich würde ich sagen, schon jetzt wäre es ein Wunder, wenn die Waffenruhe dauerhaft wäre. Und trotzdem, Karin, es ist sicherlich ein unglaublich wichtiger Tag, denn an diesem Tag sind einfach deutlich weniger Menschen gestorben in Syrien als in einem ganz normalen Kriegstag. Insofern war es ein guter Tag für Syrien.
Tommy Aders aus Damaskus, vielen Dank.
Bitteschön.
Der Krieg in Syrien lässt solche Bilder aus dem Blick der Weltöffentlichkeit geraten. Die Tiere verenden, der Boden vertrocknet, ganze Ernten fallen aus und die Menschen hungern. Viele Länder im Süden und im Osten Afrikas leiden unter der größten Dürre seit Jahren. Keines aber so wie das ohnehin bettelarme Äthiopien. Hilfsorganisationen klagen darüber, dass Hilfe nur spärlich fließt, auch weil andere Weltregionen wie zum Beispiel Syrien mehr Aufmerksamkeit erfahren. Und so wird er noch verzweifelter geführt, dieser Kampf, der nicht mit Waffen ausgetragen wird. Der Feind ist das gefürchtete Klimaphänomen El Niño, durch das es an manchen Orten extreme Niederschläge gibt, in anderen aber eben gar keine. Sabine Boland.
2 Tage lang ist Gas Ibrahim mit seinen Ziegen gelaufen und dann das. Ein schlammiger Rest, wo früher einmal ein voller Stausee war. Bis zum Horizont gab es Wasser. Ob die Tiere es bis nach Hause schaffen, bezweifelt Gas Ibrahim. Sie sind zu schwach. Die muslimische Volksgruppe der Afar im Nordosten Äthiopiens kämpft seit Monaten verzweifelt gegen die Dürre. Dieses Wasser ist ekelhaft, sagt die Frau. Aber es ist alles, was sie haben. Und selbst das wird immer weniger. Mohammed Sadik hat den Staudamm noch nie so leer gesehen. Er kennt die Afar-Region wie seine Westentasche und sieht, wie alles immer hoffnungsloser wird. Wir schaffen es nicht mehr alleine, sagt er. Wir sind wirklich auf Hilfe von außen angewiesen. Sadek ist Mitarbeiter einer lokalen Hilfsorganisation, die sich für die Belange der Viehzüchter einsetzt und hört sich die Sorgen der Menschen an. Es fehlt an allem. Wasser, Futter für das Vieh. Jede Familie hat schon Tiere verloren. Dabei leben die Afar von ihnen. Habana Saleh hat nur noch 4 Ziegen. Sie bekommt nun Tierfutter von der Regierung, damit sie nicht noch mehr verliert. Frühestens im April soll es regnen. Bis dahin kann es für viele zu spät sein. Tiere und Menschen. Die Hungerkatastrophe von 1984-85 war nichts gegen das hier. Damals war es 2 Jahre lang furchtbar. Aber danach fiel der Regen wie gewohnt. Jetzt trifft uns die Dürre nach einem Jahrzehnt, in dem die fehlenden Regenzeiten uns sowieso schon geschwächt haben. Der Klimawandel scheint auch hier seinen Tribut zu zollen. Woanders leben möchte er trotzdem nicht, sagt der junge Abu Bakr. Hier sei er zu Hause. So sehr sie auch hoffen, dass Hilfe von der internationalen Gemeinschaft kommt, so sehr vertrauen Abu Bakr und seine Freunde auf Gott. Letzte Nacht, sagen sie, da haben wir den Regen doch schon gehört.
Eine ausführliche Reportage aus Äthiopien sehen Sie morgen im Weltspiegel ab 19.20 Uhr. In Griechenland versuchen seit Tagen tausende Flüchtlinge, die Grenzen nach Mazedonien zu passieren. Doch nach wie vor gelingt das den wenigsten. Die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Viele tausend Flüchtlinge sitzen an der griechisch-mazedonischen Grenze fest, nachdem die Staaten auf der Balkanroute die Einreise weiter beschränkt haben. Allein am Übergang Ifomeni müssen inzwischen etwa 6000 Menschen in einem Camp versorgt werden. Dort werden die Lebensmittel allmählich knapp. Die Große Koalition streitet weiter über den Vorstoß von SPD-Chef Gabriel für ein Sozialpaket. Gabriel hatte angesichts der Milliardenausgaben für Flüchtlinge zusätzliches Geld für die einheimische Bevölkerung gefordert. Der Bild am Sonntag sagte er, die CDU müsse sich fragen lassen, ob sie der sozialen Spaltung der Gesellschaft tatenlos zusehen wolle. Bundesfinanzminister Schäuble kritisierte Gabriels Äußerungen scharf.
Dieses Gerede, dass ich jetzt in allen Bereichen der Politik mehr Geld ausgeben muss, als in der Finanzplanung vorgesehen ist, damit nicht wegen der Flüchtlinge Rechtsradikalismus steigt. Das ist nun wirklich erbarmungswürdig. Also mit allem Respekt, wir kürzen ja gar nicht. Aber wenn wir Flüchtlingen, nur noch Menschen, die wirklich in bitterer Not sind, nur noch helfen dürfen, wenn wir anderen, die nicht in so bitterer Not sind, das Gleiche geben oder mehr, dann ist es erbarmungswürdig und das kann nicht die Meinung des Vizekanzlers sein, vielleicht eines SPD-Wahlkämpfers, mit Respekt.
Im Iran gehen die Reformkräfte offenbar gestärkt aus den Wahlen hervor. Nach ersten Ergebnissen der Parlamentswahl gewannen sie im Bezirk Teheran fast alle Sitze. Auch bei der Auszählung für das wichtigste religiöse Gremium, den Expertenrat, liegen sie vorn. In den übrigen Regionen zeichnet sich noch keine klare Tendenz ab. Mit Endergebnissen wird am Montag gerechnet. In Moskau haben tausende Menschen mit einem Trauermarsch an die Ermordung des Regierungskritikers Boris Nemtsov vor einem Jahr erinnert. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor ungeklärt. Der damalige Oppositionsführer war in der Nähe des Kremls erschossen worden.
Und wir kommen zum Sport und damit zu den Spielen der Fußball-Bundesliga. Und da, Andreas Kecke, rollen wir das Feld ausnahmsweise mal von unten auf.
Ja, das tun wir aus gutem Grund, wie ich denke, denn es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass der von vielen schon fast abgeschriebene Tabellenletzte ausgerechnet beim besten Rückrundenteam gewinnt. So passiert heute in Stuttgart, wo Hannover 96 2:1 gewonnen hat, nach zuvor 8 Pleiten in Folge. Damit schöpfen die Niedersachsen tatsächlich wieder etwas mehr Hoffnung. Nach wie vor als Schlusslicht, aber nur noch 4 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Übrigens, es war auch der Erstsieg unter Thomas Schaaf, den er und seine Mannschaft in erster Linie einem Mann zu verdanken hatten, auf den sich der Trainer schon zu Bremer Zeiten blind verlassen konnte.
Hannover lebt dank eines Doppelpacks von Christian Schulz.
Diesen Sieg brauchten wir einfach für das Gefühl, so dass wir merken, so wir sind noch da, wir sind am Leben. Und jetzt können wir gleich in den nächsten Tagen oder jetzt in der englischen Woche können wir weiter zeigen, dass es noch weiter Früchte trägt.
Hannover zu Beginn die bessere Mannschaft, aber der VfB Stuttgart macht das 1:0. Freistoß Maxim, Torschütze Timo Werner, 18. Minute. In der 32. Minute schlägt Hannover zurück. Bei Stuttgart stimmt die Zuordnung nicht. Christian Schulz der Ausgleich. Der VfB in der ersten Halbzeit nicht so engagiert wie in den letzten Wochen. Entsprechend bedient Stuttgarts Trainer Kramny. Nach dem Wechsel die Schwaben hoch überlegen, mit mehreren Möglichkeiten in Führung zu gehen. Hier vergibt Timo Werner. In der 83. Minute wird Stuttgart bestraft. Zunächst rettet Tüton gegen Schulz, der Nachschuss aber sitzt. Hannover siegt mit 2:1 in Stuttgart.
Was nehmen Sie jetzt mit aus diesem 2:1 hier?
Erstmal 3 Punkte. Das ist das Allerwichtigste. Aber vieles, vieles mehr. Ich glaube, die Jungs waren heute sehr engagiert.
Und dieses Engagement hält Hannover am Leben.
Ja, und ein paar Etagen weiter oben in der Tabelle, da hat der FC Bayern heute den nächsten Riesenschritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. 2:0 gewannen die Münchner ihr Spiel in Wolfsburg und zumindest bis morgen, wenn die Dortmunder ja noch ran müssen, ist der Bayern-Vorsprung auf eben diesen BVB wieder zweistellig. Und das, obwohl es nicht wirklich souverän oder gar meisterlich war, was die Gäste diesmal über weite Strecken zu bieten hatten. Aber wer fragt danach, wenn unterm Strich wieder mal drei Zähler für die Überflieger der Liga stehen?
Am Ende jubelten wieder die Bayern. In der Bundesliga weiter ohne echte Konkurrenz. Dabei wurden sie gefordert. 8 Torschüsse musste Manuel Neuer parieren. So viel wie noch nie in dieser Saison. Marcel Schäfer mit der besten Gelegenheit für den VfL. Aber es reichte nicht für Wolfsburg.
In der Endbetrachtung muss man sagen, vorne musst du Tore machen und hinten musst du es konsequenter verteidigen. Dann kann was gehen. Und das haben wir eben dann doch über 90 Minuten nicht gut genug gemacht.
Bayern München deutlich effektiver. Nach 66 Minuten schaltet Kingsley Coman am schnellsten. Das 0:1, die Münchner Führung. Nur 8 Minuten später dann schon die Entscheidung. Wieder Coman. Ribéry. Und Robert Lewandowski. Das 0:2, das reicht an diesem Tag. In der Hinserie traf Lewandowski 5-mal, heute immerhin 1-mal.
Von meiner Seite ist es wichtig, dass wir gewinnen. Und ich auch schieße, dass es auch das erwartet von Sturm, klar. Aber in diesem Moment, heute, wir haben gut gespielt und wir mussten ein bisschen Geduld bleiben heute.
Der 20. Saisonsieg, auch der Vizemeister des Vorjahres, war für Bayern heute kein Problem.
Und dass die anderen Ergebnisse, Bremen und Darmstadt trennen sich 2:2. Der HSV spielt gegen Ingolstadt 1:1. Bereits gestern unterlag Köln den Berlinern 0:1. Morgen dann ausnahmsweise noch 4 Spiele. Augsburg gegen Gladbach, Mainz empfängt Leverkusen, Dortmund spielt gegen Hoffenheim und Frankfurt hat Schalke zu Gast. Die Tabelle. Die Bayern aktuell 11 Punkte vor Dortmund, dahinter Berlin, Leverkusen, Gladbach und Schalke auf den restlichen internationalen Plätzen. Wolfsburg bleibt 8. vor Ingolstadt. Die zweite Hälfte und da der HSV auf Rang 11 vor Stuttgart, Darmstadt und Augsburg. Bremen weiter auf dem Relegationsplatz, auf den direkten Abstiegsrängen. Im Moment Hoffenheim unter Schlusslicht aus Hannover. Ja, schon morgen kann sich Erik Frenzel den Gesamtweltcup in der nordischen Kombination sichern. Diese richtig gute Ausgangsposition hat sich der Olympiasieger heute hart erarbeitet durch einen 2. Platz beim Weltcup im italienischen Val di Fiemme. Der Sieg, der ging diesmal an Bernhard Gruber aus Österreich.
Skispringer Severin Freund, glücklich über Rang 3 und ein Jubiläum. Bei der Weltcup-Premiere in Almaty, Kasachstan, flog der 27-jährige Bayer 2-mal auf 135 Meter und sicherte sich damit den 3. Platz. In dieser Saison erreichte Freund zum 10. Mal einen Podestplatz, insgesamt zum 50. Mal in seiner Karriere. Besser als Freund heute der Österreicher Heiberg und der Slowene Peter Preutz. Nach seinem 12. Saisonsieg könnte er sich morgen bereits den Gesamtweltcup sichern.
Und Sie haben sich hoffentlich heute den ersehnten 6er gesichert. Wir schauen auf die Lottozahlen. 7, 10, 15, 25, 37, 49, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und die Zahlen des Wetters weisen noch nicht so recht auf wärmere Tage hin, aber Menschen wie Claudia Kleinert sehen den Frühling dennoch schon näher rücken.
Ja, und Karin, wenn man nicht nur auf die Temperaturen, sondern auf die Sonnenstunden guckt, dann kann man im Moment ja fast schon frühlingshafte Gefühle bekommen. Zumindest bei uns. Wir liegen nämlich unter Hochdruckeinfluss. Und weil bei uns das Wetter relativ langweilig ist, gucken wir dahin, wo es spannend und auch wirklich gefährlich wird. Nämlich in Richtung zentrales Mittelmeer bzw. Norditalien. Venedig wird eine heftige Sturmflut abbekommen. In der Nacht zu Montag um 1.30 Uhr 1,50 Meter. Das heißt, über die Hälfte der Stadt wird unter Wasser stehen, weil der Wind sehr kräftig mit 70 bis 120 Kilometern pro Stunde die Adria hochweht. Und dieser Wind, der drückt eben auch dichte Wolken mit nass an die Alpen. Und das heißt, auf der Alpensüdseite bis zum Alpenkamm, da kann es oberhalb von 1500 Metern, oder nicht kann, wird es, einen halben bis einen Meter Schnee geben. In den westlichen italienischen Alpen, da ist es sogar über 1 Meter. Und das Ganze bis Montagabend, da wird es heftig schneien. Bei uns dagegen richtig ruhiges Wetter. Jetzt in der Nacht Nebel im Norden, über der Mitte oft sternenklar. Im Süden gibt es ein paar dichtere Wolken. Und die Temperaturen sinken bis morgen früh in den leicht frostigen Bereich. -1 bis -5 Grad werden es sein, in den höheren Lagen der Mittelgebirge -9 Grad. Morgen Vormittag über der Mitte viel Sonnenschein. Im Norden muss sich erstmal der Nebel auflösen. Dann wird es auch da sonnig. Im Süden hängen schon kompaktere Wolken. Und auch im Laufe des Nachmittags werden die Wolken so in Bayern und Baden-Württemberg dann schon etwas dichter ausfallen. Weiter nach Norden und vor allem Nordwesten scheint die Sonne häufiger. Und das dann alles bei Temperaturen, die okay noch nicht frühlingshaft sind. Aber wenn man sich ein schönes windgeschütztes Plätzchen sucht, dann lässt sich das schon aushalten und fast wie so Frühlingsvorboten anfühlen. Temperaturen nämlich meist zwischen 5 und 10 Grad, 13 Grad sogar in den Chiemgauer Alpen. Da gibt es nämlich Föhn, deswegen dort auch der Wind aus südlichen Richtungen, sonst aus Nordost schwach bis mäßig ist er unterwegs. Am Montag wird es dann wieder winterlicher. Erst kommt Regen, dann kommt zum Teil kräftiger Schneefall aus Südosten. Temperaturen 4 bis 8 Grad. Auch am Dienstag noch ab und zu ein paar Flocken neben kurzen sonnigen Auflockerungen. Also, obwohl bald Frühlingsanfang ist, so richtig setzt er sich noch nicht durch.
Okay, wir warten. Danke, Claudia Kleinert. Jetzt folgt hier das Wort zum Sonntag und kurz nach 1 meldet sich noch einmal die Tagesschau. Wir sehen uns morgen wieder, aber schon vor den Tagesthemen stellt sich die Bundeskanzlerin den Fragen von Anne Will. Lohnt sich wie immer beides. Bis morgen.